SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Michael Wegmer.
Bis circa 8 Uhr gesperrt, 5 Kilometer Stau vor der Ausleitung.
2 Kilometer Stau.
14 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle.
6 Kilometer Stau, fast eine Stunde Zeitverlust.
3 Kilometer Stau. Stau.
Stau.
Stau.
Stau.
Unser Thema heute: Stau in Deutschland. 1,5 Millionen Kilometer, macht fast 40 Mal rund um die Erde. So lang sind zusammengerechnet alle deutschen Staus in einem Jahr. 2000 Staus pro Tag hat der ADAC im vergangenen Jahr gezählt, ein Rekord. Jeder Autofahrer steht in seinem Leben hochgerechnet ein paar Monate lang, wahrscheinlich auch jetzt gerade wieder, denn in vielen Bundesländern haben die Osterferien angefangen, unter anderem in Baden-Württemberg. Oder sie stehen seit Anfang der Woche zum Beispiel rund um Koblenz auf der A48 und der B42, weil gleichzeitig 3 Rheinbrücken saniert werden.
Das ist nicht normal, echt. Überall ist der Stau.
Sehr genervt. Also wirklich, das ist katastrophal.
Dumme Lösung, alles gleichzeitig zu machen.
Sobald das Wetter gut wird, steige ich aufs Fahrrad um.
Ja, Fahrrad ist eine Alternative, kommt aber sicher nicht für jede Strecke in Frage. Sind die vielen Baustellen schuld am Stillstand? Brauchen wir bessere Verkehrsleitsysteme oder, Achtung Binsenweisheit, fahren wir einfach zu viel Auto? Das sind Fragen, mit denen wir uns heute in Geldmarktmeinung beschäftigen. Staus sind nicht nur nervig, sie kosten auch viel Geld. Oft wird der berühmte volkswirtschaftliche Schaden von Blechschlangen in Deutschland angeführt. Wie berechnet sich der eigentlich und auf welche Summen kommt man da? Das erklärt zum Einstieg SWR-Wirtschaftsredakteurin Katja Janssen.
Weltweit gibt es noch kein einheitliches Modell, um den volkswirtschaftlichen Schaden von Stau zu berechnen. Und so liegen die einzelnen Ergebnisse weit auseinander. Je nachdem, welche deutsche Durchschnittsgeschwindigkeit zugrunde gelegt wird oder wie viele Personen im Schnitt pro Auto veranschlagt werden. Die defensivsten deutschen Schätzungen beginnen etwa bei 10 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Der weltweite Verkehrsanalyse-Spezialist INRIX liegt bei rund 80 Milliarden Euro. Die aggressivste Schätzung geht von 100 Milliarden Euro Schaden jährlich für die deutsche Wirtschaft aus. Das wäre 1/34 des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Sie stammt von Physikprofessor Michael Schreckenberg, einem der deutschen Stauexperten. Er rechnet vor, schon 4 Kilometer Stau auf einer zweispurigen Autobahn für 3 Stunden lassen Autofahrer rund 2800 Stunden stehen. Als Verlust pro Stunde veranschlagt er 35 Euro, macht also bei einem ganz normalen alltäglichen Stau schon 100.000 Euro. In so eine detaillierte Schadensrechnung fließt nicht nur der Verlust an Arbeitszeit mit ein, sondern zum Beispiel auch die Verschwendung von Benzin. Durch Stop-and-Go-Verkehr in Staus verschwenden deutsche Autofahrer schätzungsweise knapp 300 Millionen Liter Treibstoff pro Jahr. Das ist einmal der komplette Vorrat aller deutschen Tankstellen für 1,5 Tage.
Bis zu 100 Milliarden Euro also, je nach Rechnung, verursachen Deutschlands Staus pro Jahr an Schaden. Die meisten Staus entstehen in aller Regel in den Sommerferien rund um Autobahnbaustellen. 570 Stück davon hatten wir im vergangenen Sommer bundesweit. Vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Oft, wenn ich in der Baustelle hänge, fange ich mich an zu ärgern und denke mir, irgendwie wird in anderen Ländern schneller gebaut. Warum sehe ich auf der ganzen Baustelle nur so wenige Bauarbeiter? Oder hier ist doch gerade erst vor 2 Jahren die Fahrbahn saniert worden. Ist das so? Ist was dran an diesen gefühligen Argumenten? Könnten Straßenbauarbeiten bei uns besser, also zügiger funktionieren? In Baden-Württemberg liegen mit der A8 und der A5 2 der meistbefahrenen deutschen Autobahnen und deshalb ist SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt hier der Frage nachgegangen, was auf deutschen Baustellen besser laufen könnte.
Ein Parkplatz an der Autobahn, kurz hinter einer Baustelle an der A8. Manche der Fahrerinnen und Fahrer, die hier eine kurze Pause machen, standen an dieser Baustelle heute nicht zum ersten Mal im Stau.
Wir haben schon 3, 4, 5 Baustellen. Ich freue mich jetzt, wenn ich Richtung Minga komme, dann Baustelle, dann stehe ich wieder 1 Stunde im Stau.
Das ist schon ganz schön nervig,
weil man manchmal sehr lange im Stau steht.
260 Baustellen gibt es allein auf Baden-Württembergs Autobahnen pro Jahr. Und die führen oft zu kilometerlangen Staus, weil Fahrbahnen verengt werden und die Leute deshalb langsamer fahren müssen. Klar, Straßen müssen saniert werden. Und zwar so schnell wie möglich. Doch genau das klappt nicht immer ganz reibungslos, kritisieren diese Autofahrer und spekulieren über die Gründe.
Das liegt da teilweise an dem, dass die Politik das ewig in die Länge zieht. Ständig fehlen dann Baugenehmigungen.
Ich denke mal Planung, Personal.
Ja, manchmal sieht es danach aus, ne, wie wenn keiner drauf wäre.
Menschenleere Baustellen, auf denen niemand arbeitet und auf denen so wertvolle Zeit vertan wird? Der Eindruck täuscht, sagt Andreas Hollatz, der im baden-württembergischen Verkehrsministerium die Abteilung Straßenverkehr leitet.
Solche Baustellen werden nur mit relativ wenig Mitarbeitern bearbeitet, mit einem hohen Maschineneinsatz. Das trügt natürlich, wenn man dann in dem Moment, der halt niemanden sieht, die sind dann halt dann woanders. Und manchmal sind auch bei Brücken Sanierungsmaßnahmen die Sanierung auch unterhalb der Brücke. Wir achten darauf, dass durchgehend der Einsatz der Unternehmen dann auch stattfindet.
Denn auch die Landesregierung, die für die Autobahnteile verantwortlich ist, die durch ihr Bundesland führen, habe ein Interesse daran, dass Baustellen so schnell wie möglich wieder verschwinden. Deshalb arbeiten die Firmen vor allem an den Autobahnbaustellen auch nachts.
Die Schwierigkeit ist, dass man nicht alle Arbeiten mitten in der Nacht machen kann. Zum Beispiel Asphaltarbeiten sind sehr schwierig zu machen, weil man dann sehr viel Licht natürlich auch, also die Helligkeit müsste dann da sein, um auch die Maßnahmen in der Nacht machen zu können.
300 Millionen Euro investiert Baden-Württemberg in Baumaßnahmen an der Autobahn. Das ist deutlich mehr als noch vor 10 Jahren, lobt Bauunternehmer Matthias Waggershauser.
Über Mittel können wir uns derzeitig nicht beschweren, im Moment zumindest, und wir hoffen, dass es auch auf gewisse Zeit noch bleibt, weil der Nachholbedarf, also der Sanierungsstau, der ist ja jetzt schon Jahrzehnte alt.
Aber Waggershauser sagt auch, es gibt noch ein paar Stellschrauben, an denen Politik und Unternehmen drehen können, damit Baustellen schneller als bisher fertig werden. Zum Beispiel hakt es bei der Zusammenarbeit von Baufirmen und Behörden. Ein Grund? Es gibt viel zu wenig Bauingenieure. Waggershauser selbst sucht aktuell 2 Bauleiter und auch in den Behörden fehlt es oft an qualifiziertem Personal.
Entsprechend sind auch hier oftmals nicht so qualifizierte mit am Werk und auch da haben wir Probleme. In den Gesprächen mit der Verwaltung erleben wir oftmals, dass auch hier der Wissensstand nicht dem entspricht, was wir uns erhoffen.
Zumal die Digitalisierung ganz neue Anforderungen an die Fachkräfte stellt. Denn die Baustellen im Land werden immer digitaler. In Pilotversuchen hat Baden-Württemberg bereits getestet, was sich verbessern lässt, wenn Baustellen vernetzt geplant und bearbeitet werden, erklärt Andreas Hollatz.
Aber Zug um Zug, der gesamte Prozess vom Herstellen im Asphaltmischwerk bis zum Prozess auf der Baustelle wird digitalisiert. Über GPS weiß man dann ganz genau, wo der LKW steht, in welchem Stau er steht. Dann fährt der Fertiger zum Beispiel langsamer, damit der Einbauprozess nicht gestört wird. Da ist in der Bauindustrie eine sehr große Entwicklung im Gange, wo natürlich noch nicht abgeschlossen ist, aber die nächsten Jahre uns noch stark beschäftigt.
Erst in einigen Jahren, sagen Experten, werden alle Baustellen so vernetzt sein, dass sie schneller und besser abgewickelt werden können. Für alle, die in diesen Tagen in den Urlaub fahren, hat Andreas Hollatz aber auch heute schon eine gute Nachricht. Wo es geht, werden Baustellen noch vor den Ferien abgeschlossen.
Autobahnbaustellen in Deutschland werden moderner, es bleiben aber auch nach wie vor Probleme. Geli Hensoldt war in Baden-Württemberg unterwegs. Wir schauen auf das nächste Thema in unserer Stausendung. Jetzt geht es nicht um Stauentstehung wie bei Baustellen, sondern um Stauvermeidung, um intelligente Verkehrsleitsysteme. Längst ist es möglich, in Echtzeit und auf den Meter genau Daten über die Auslastung von Straßen zu sammeln und zu verarbeiten. Theoretisch bis hin zu persönlichen Empfehlungen für jeden einzelnen Autofahrer. Es gibt sogar Cloud-Lösungen für solche Systeme. Es muss also auch keine teure Leitzentrale mehr irgendwo hingebaut werden. Wie viel von dieser intelligenten Technik ist auf unseren Straßen schon im Einsatz? Oder beschränkt sich das doch auf die klassischen Schilderbrücken, die wir alle kennen, die das Tempo drosseln, wenn es regnet? In Rheinland-Pfalz kümmert sich der Landesbetrieb Mobilität um viele Verkehrsfragen, auch um intelligente Steuerung. Unser Reporter Wolfgang Brauer war in der Zentrale in Koblenz.
Ein kahler Raum in einem Gewerbegebiet im Norden von Koblenz. Hier in der Verkehrszentrale Rheinland-Pfalz sitzen Menschen an riesigen Monitoren. Über Webcams beobachten sie das Verkehrsgeschehen auf dem Mainzer Autobahnring. LKW an LKW und PKW an PKW quälen sich rund um die Landeshauptstadt. Stefan Ahrens, Leiter der Verkehrszentrale, erklärt:
Das, was Sie jetzt hier oben auf den großen 42-Zoll-Monitoren sehen, ist die temporäre Seitenstreifenfreigabe im Zuge der A63 zulaufend auf den Mainzer Ring. Hier versuchen wir eben durch eine temporäre Freigabe des Standstreifens den Verkehrsfluss in den Verkehrsspitzen abzudecken. Das ist jeweils in den Morgenstunden in Fahrtrichtung Mainz und in den Abendstunden in Fahrtrichtung Kaiserslautern der Fall.
Die Verkehrszentrale in Koblenz ist in 3 Schichten an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr mit 2 Operatoren besetzt, die den Autobahnverkehr in Rheinland-Pfalz überwachen und steuern. Über die Kameras können Sie sehen, ob beispielsweise die Seitenstreifen rund um Mainz frei sind. Über riesige Anzeigentafeln auf Schilderbrücken über den Autobahnen wird dann der Verkehr dorthin gelenkt. Eine andere wichtige Aufgabe der Operateure, wie Oliver Emt, ist, bei Staus den Verkehr umzuleiten.
Wir können keinen Verkehrsunfall verhindern, ja, aber wir können durch Schalten von unseren Divistertafeln können wir schon sagen, da ist geradeaus Stau, fahr besser links oder rechts rum.
Damit die Verkehrszentrale aber schalten und walten kann, braucht sie Daten über den Verkehr. Die kommen einmal von rund 250 Induktionsschleifen, die in die Fahrbahn eingelassen sind. An jeder Anschlussstelle werden die auf- und abfahrenden Fahrzeuge gezählt. Auf der Strecke sind diese Messpunkte nur alle 7 bis 15 Kilometer. Zu wenig. Um den Verkehr lückenlos zu überwachen, müssten mehr Messpunkte unter der Fahrbahndecke versteckt werden. Auch in den Schilderbrücken ist Technik eingebaut, die die Fahrzeuge zählt. Außerdem werden dort Wetterdaten erhoben. Dabei gibt es manchmal auch ganz kuriose Fehler, erzählt Guido Schuster, Leiter der Fachgruppe Verkehrstelematik und Verkehrsmanagement beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz.
Wir erleben es immer wieder im Frühjahr und Herbst, also dass dann Spinnen auch in Netze bauen, auch bei unseren Sichtweitensensoren. Und wenn sich dann der Tau niederschlägt, wird das letztendlich als Nebel detektiert. Das sind natürlich dann Fehlinformationen, die wir geben. Wir werden auch von Autofahrern hingewiesen, im Sinne, was macht der für einen Unsinn? Weil Sonnenschein warnt ja vor Nebel. Nur keine Technik ist perfekt.
Trotz solcher kleinen Probleme hat sich die moderne digitale Technik in Rheinland-Pfalz schon bezahlt gemacht. In den vergangenen 10 Jahren wurde etwa 25 Millionen Euro in Rheinland-Pfalz investiert. In den kommenden 10 Jahren sollen es nochmal 25 Millionen werden. Das ist nicht viel. Denn allein die Anlage an der A61 von Meckenheim bis Mendig kostete schon 6 Millionen Euro.
Die Verkehrssicherheit hat sich um rund 25-30% verbessert, gemessen an Verringerung der Unfälle mit Personenschaden oder der Verringerung der Unfälle mit Sachschaden. Und diese Anlage hat sich schon nach 3 Jahren amortisiert.
Klar ist aber auch, auch noch so viel Technik kann Staus nie ganz verhindern.
Wir können mit Digitalisierung Grundprobleme nicht lösen. Grundprobleme ist, wenn zum Beispiel in der Spitzenzeit alle das Gleiche machen wollen. Das ist der Berufsverkehr, das ist beispielsweise der Ferienreiseverkehr oder ist der Sonntagnachmittagsverkehr. Wir können nur helfen, die Wirkungen zu verbessern, zu mindern durch eine bessere Information und eben durch eine Warnung vor Gefahren.
In Verkehrsleitsysteme, die zumindest die Situation etwas entspannen, wird Geld investiert, wie eben im Beitrag von Wolfgang Brauer mit Blick auf Rheinland-Pfalz zu hören. Über Investitionen, über Geld spreche ich jetzt mit Professor Andreas Knie. Er ist Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum in Berlin, leitet dort unter anderem die Projektgruppe Mobilität und gilt als einer der deutschen Verkehrsforscher. Herr Knie, Sie leben und arbeiten in Berlin. Wie lang stehen Sie denn pro Tag im Stau?
Na, also ich habe den Vorteil, in Berlin natürlich über ein sehr gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz zu verfügen. Und das hat natürlich auch nochmal ergänzende Möglichkeiten mit Bike- und Carsharing, Ridesharing. Also ich habe alles, was das Herz begehrt, deshalb stehe ich eigentlich quasi gar nicht im Stau.
In Berlin geht das sicher ganz gut. Wir haben in dieser Sendung schon über Investitionen, zum Beispiel in Baustellen oder intelligente Verkehrsleitsysteme gesprochen. Vor allem im letztgenannten Bereich, da tut sich einiges. Ganz allgemein gefragt an Sie, investieren wir in Deutschland denn Ihrer Meinung nach genug in Infrastruktur?
Nein, also das, was wir an Infrastruktur haben, muss ja jetzt erstmal erhalten werden. Das heißt also, wir haben einen gigantischen Bedarf an Erhaltungsinvestitionen, also 5, 7, 9 oder 11 Milliarden werden da gerade aufgerufen, nur um das, was wir jetzt haben, funktionstauglich zu haben. Dann haben wir einen Riesenbedarf an Ausbau der Infrastruktur in der Schiene, da kommen auch nochmal 7 bis 8 Milliarden jedes Jahr dazu. Das heißt, wir werden schon bei knapp 20 Milliarden, die wir brauchen, um sinnvolle Infrastruktur zukünftig zu haben. Das haben wir nicht. Das Geld ist überhaupt nicht vorgesehen in den Haushalten. Stattdessen werden weiterhin sinnlose Autobahnen dort ausgebaut, wo man sie nicht braucht. Stichwort Weiterbau der A100 hier in Berlin.
Sie haben einen sinnlosen Autobahnausbau angesprochen. In was sollte denn viel Geld investiert werden? Tatsächlich in bestehende Straßen, in bessere Standstreifen, in neue Straßen oder in was ganz anderes?
Also das Straßennetz, was wir haben, das Bundesfernstraßennetz, muss erhalten bleiben. Da ist sicherlich mit den Mengen der Verkehre, die wir zurzeit haben, gar keine Alternative in Sicht. Und um diese Mengen aber überhaupt abdämpfen zu können und Alternativen überhaupt attraktiv machen zu müssen, müssen wir natürlich das Schienenverkehrsnetz weiter ausbauen. Es muss verdichtet werden, die Taktfolgen müssen verbessert werden. Die Digitalisierung der Schiene muss überhaupt erstmal beginnen. Das heißt, dort müssen wir noch investieren. Und das sind, wie gesagt, mindestens nochmal 7 oder 8 Milliarden, die wir da zusätzlich brauchen, gemessen an den 1-2 Milliarden, die wir zurzeit dafür ausgeben.
Sie befassen sich seit den 90ern unter anderem mit dem Thema Carsharing. Das wäre doch wirklich eine Investition in die Zukunft, flächendeckend ein funktionierendes Carsharing-Modell einzuführen.
Ja, das ist genau der Kernsatz der Verkehrswende, die zwar alle im Kopf haben, aber keiner wirklich tut, nämlich mit weniger Autos mehr Mobilität schaffen. Und das geht nur, wenn wir die Mengen der Autos besser befüllen sozusagen, wenn wir den Besetzungsgrad erhöhen. Und da ist Carsharing natürlich in allen erdenkbaren Varianten, die wir mittlerweile haben, natürlich genau das, was wir brauchen. Dafür bräuchten wir aber dann eine gesamte Veränderung der Bewirtschaftungsgrundsätze des öffentlichen Raums. Das heißt, das, was öffentlich abgestellt werden kann und oder abgestellt werden will, was nur Private nutzen können, das muss teuer werden, das muss viel Geld kosten. Während das, was öffentlich zugänglich ist, was mehrere Leute dann nutzen können, das muss dann tatsächlich günstig sein, so dass sich diese Geschäftsmodelle dann auch rentieren.
Es ist ja aber nicht nur ein Geschäftsmodell, wo man über Parken zum Beispiel steuern kann. Es erfordert ja ein wirklich ganz anderes Bewusstsein. Es ist dann halt eben nicht mehr mein Auto. Warum halten Sie das in einem Land, wo die Menschen ja offenbar doch ganz gerne Auto fahren, für zukunftsträchtig?
Weil der Trend da einfach hingeht, auch in Deutschland, man soll das kaum glauben, weil das Auto einfach als Massenverkehrsmittel nicht mehr dazu taugt, sich seinen gesellschaftlichen Status ausdrücken zu lassen. Das heißt also, wir haben, wie wir das immer schön sagen, Gas, Wasser, Strom, Auto. Das ist also eine Community, also das, was immer da ist. Und deshalb sind die Leute mittlerweile auch durchaus in der Lage, willens und auch wirklich auch bemüht, Autos besser zu nutzen. Man kann nicht ohne das Auto grundsätzlich, das ist schwer, aber man kann die Autonutzung deutlich ändern als das, was sie bisher ist, nämlich dass jeder sein exklusives Auto hat, was kein anderer da mehr nutzen kann. Das können wir verändern.
Jetzt nehmen wir mal mich als lebendes Beispiel. Meine Familie hat zwei Autos, meine Frau und ich arbeiten in komplett entgegengesetzte Richtungen und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist in beiden Fällen miserabel. Was soll ich denn tun?
Ja, da sprechen wir natürlich ein typisches Problem aus, denn mit dem Auto im Kopf haben wir unsere Biografien ja in den Raum gebaut. Wir haben uns Ecken gesucht, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo eben kein Anschluss eines ÖPNVs notwendig war, sondern das haben wir alles mit dem Auto gemacht. Das ist richtig so, aber auch da gibt es Alternativen. Das heißt, wenn Sie fahren, können Sie vielleicht auch mit anderen fahren. Wenn Sie fahren, können Sie vielleicht andere mitnehmen. Das heißt also auch das Digitale, die Plattformen, die wir in den Städten ja schon nutzen, Stichwort Uber, Lyft und wie sie alle heißen. Das geht auch auf dem Land und da geht es möglicherweise noch viel besser, denn wenn Sie dann genau anschauen, fahren auch in den ländlichen Regionen, dort wo die Autoabhängigkeit ganz groß ist, dann 5, 6 Menschen parallel mit jeweils einem Auto in ähnliche Richtungen. Das können wir gemeinschaftlicher machen. Da können wir auch die Zahl der Autos zumindest reduzieren und mittel- und langfristig können wir uns natürlich überlegen, dass wir die Siedlungspolitik so organisieren, dass wir um Siedlungskerne zumindest einen sogenannten Hub, also einen Verkehrsknotenpunkt machen, wo zumindest eine Schiene hinführt.
Bis hierhin erstmal danke. Wir hören Andreas Knie gleich nochmal. Geld allein reicht nicht gegen den Stau. Es braucht einen Bewusstseinswandel für das Autofahren der Zukunft. Unsere Biografie nicht mehr nach dem Auto ausrichten, sagt der Verkehrsforscher. So weit in die Zukunft müssen wir da gar nicht schauen. Es reicht ein Blick in mein Nachbarbüro. Dort sitzt mein Wirtschaftskollege Alexander Winkler. Und den bewundere ich dafür, wie stringent er seinen Alltag ausrichtet auf ein Leben ohne Auto. Er ist zum Beispiel extra neben einen Bahnhof gezogen, um immer Zugriff auf öffentliche Verkehrsmittel zu haben. Wenn in dieser Stausendung einer ein autofreies Leben kommentiert, dann ist das er.
Vorneweg sei so viel klargestellt. Eigentlich fahre ich echt gerne Auto. Langstrecke, Tempomat bei 130 rein und dann laufen lassen. Mannheim-Berlin, von mir aus auch ohne Pause. Das Problem ist aber, das funktioniert so nicht. Gefühlt kommen auf 100 Autobahnkilometer 4 Baustellen, dazwischen Mittelspurfahrer, Drängler mit 200 km/h und Lichthupe und dann das stetige Elefantenrennen. Vom Stadtverkehr will ich gar nicht erst anfangen und das ist nur ein Teil der Gründe, warum ich kein Auto habe. Stattdessen bin ich überzeugter Bus-, Bahn- und Mitfahrer. Das erfordert ein bisschen mehr Planung, bedeutet für mich aber wesentlich weniger Stress. Mein Fahrer macht das schon, sage ich dann gerne, wenn die Kollegen lamentieren, dass sie zur Rush-Hour 20 Minuten länger brauchen oder dass sie keinen Parkplatz finden. Natürlich weiß ich, dass das eine ungleiche Rechnung ist. Denn ich bin im Gegenzug auch ohne Stau meistens länger unterwegs. Ich verpasse Anschlüsse, ich stehe beim Umsteigen in der Kälte im Regen und auch preislich bin ich nur so lange günstiger, wie ich alleine fahre. Aber das ist okay, denn ich lese dafür Zeitung, höre Podcasts oder ich schlafe einfach. Und damit relativieren sich dann die vermeintlichen Einschränkungen ganz schnell von alleine. Vor allem, weil es solche Einschränkungen beim Auto auch gibt, auch wenn Autofahrer diese immer kleinreden. Inspektionen, Reifenwechsel, Kauf und Verkauf, andere Verkehrsteilnehmer, Parkplatzsuche und Gebühren, Staus, Baustellen, Pannen, Blitzer, all das kostet schon jetzt jede Menge Zeit, Geld und Nerven. Und mit immer mehr Autos auf unseren Straßen wird sich die Situation in den nächsten Jahren nur noch verschlimmern. Darauf können wir uns jetzt schon einstellen. Und spätestens, wenn das autonome Fahren salonfähig ist, dann hat Fahrspaß sowieso nur noch der Computer. Machen wir uns deswegen nichts vor. Wenn sich nichts ändert, dann kommt der Verkehrskollaps schneller, als wir denken. Die vermeintlichen Freiheiten, die uns ein eigenes Auto gibt, die werden weniger. Aber wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können unsere eigene Verkehrswende gestalten, indem wir tatsächlich Bus, Bahn oder Fahrrad fahren, wann immer es geht. Indem wir Fahrgemeinschaften zur Arbeit, zum Sport oder zum Chor bilden und mit jedem Mitfahrer die Straßen ein bisschen entlasten. Und wenn wir feststellen, dass es mit einem Auto weniger im Haushalt auch irgendwie geht, dann indem wir vielleicht sogar ein Auto komplett aufgeben. Wenn es eng wird, gibt's ja mittlerweile immer mehr Carsharing-Angebote. Nein, so eine Umstellung, die ist nicht einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber sie wirkt nachhaltig. Ich hatte vor kurzem aus privaten Gründen mal wieder für 5 Wochen ein Auto. Ja, das war nett für ein paar größere Erledigungen, aber zum einen hätte ich die auch mit einem Carsharing-Fahrzeug erledigen können und zum anderen war ich vom zur Arbeit pendeln, dem ständigen Parkplatz suchen, dem teuren Tanken und den Staus auf der Autobahn so genervt, dass ich froh war, als ich das Auto wieder abgegeben habe. Und diese Erkenntnis, die hat sogar mich überrascht.
Ohne Auto und trotzdem gut drauf, der Kommentar von SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler. Er setzt heute schon das um, was unser Experte vorhin angesprochen hat. Geldmarktmeinung, Stau in Deutschland. 2 politische Forderungen ploppen rund um Verkehrssteuerung in Deutschland immer wieder auf. Darüber reden wir jetzt. Zum einen geht es um die rechte Spur auf Autobahnen. Die ist voll mit Lastern. Sobald einer ausschert und überholt, staut sich der Verkehr hintendran. Die Zahl der tödlichen Unfälle mit Lastwagen in Deutschland steigt seit Jahren. Deshalb die Frage an den Sozialwissenschaftler und Verkehrsforscher Professor Andreas Knie. Herr Knie, wenn wir es schon nicht schaffen, Güter spürbar auf die Schiene zu verlagern, dann vielleicht wenigstens ein generelles Überholverbot für Laster?
Ja, das ist ja schon quasi immer mehr im Kommen, weil das ist in der Tat das Problem. Die gesamte Logistik, die gesamte Lagerhaltung ist ja auf Bundesautobahnen quasi rollend unterwegs. Und dementsprechend haben wir rechts überhaupt keinen Platz mehr. Das heißt, das Überholverbot ist nur eine kleine Maßnahme, die Symptome ein wenig in den Griff zu bekommen. Hier sehen wir, dass uns doch auch in der Logistik einiges aus dem Ruder gelaufen ist.
Natürlich keine Stausendung ohne die Frage nach dem Tempolimit. Ist ja gerade diese Woche wieder aufgebrandet. Verschiedene Verbände haben sich für ein Tempolimit ausgesprochen. Jetzt mit Blick auf Stauvermeidung, was ist Ihre Position? Hilft da ein Tempolimit auf Autobahnen wirklich?
Also das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist Weltmeinung, das ist herrschende Meinung. Es kann nur mit einem Tempolimit gehen und wir werden auch in Deutschland nicht dran vorbeikommen, auch wenn der Bundesverkehrsminister und einige Chefredakteure es nicht wissen oder nicht wahrhaben wollen. Wenn wir den Verkehr flüssiger machen wollen, dann kommen wir an einer Begrenzung des Tempos nicht vorbei. Denn nur wenn wir das haben, können wir das mit dem ruhigen Verkehrsfluss garantieren. Jeder, der schnell fährt, bringt alles durcheinander. Und diese Freiheit, die da Einzelne haben wollen, nimmt dann die Unfreiheit für alle anderen in Kauf.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Sie forschen seit rund 30 Jahren rund um Mobilität. Wenn Sie jetzt so einen Blick auf die A61 oder die A8 in 10 Jahren werfen, was glauben Sie, werden Sie sehen?
Also wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder machen wir so weiter wie bisher, dann sehen wir da nur Staus. Überall, zu jeder Jahreszeit stockende Verkehre. Oder es ist ein flüssiger Verkehr mit wesentlich weniger Fahrzeugen, als das wir heute kennen. Denn dann sitzen mehr Menschen in diesen Fahrzeugen. Und wir haben eine Spur dieser Fahrzeuge, da fahren schon nur autonome Fahrzeuge. Die steuern sich selber, die disponieren sich selber. Da haben wir eine ganze Lane, also eine ganze Fahrbahn für reserviert. Das heißt, auch da können wir mit mehr Intelligenz mehr Menschen in ein und derselben Flotte von Autos tatsächlich auch transportieren. Und dann einen viel flüssigeren Verkehr zu haben.
Vielen Dank an Professor Andreas Knie, der uns durch die Sendung begleitet hat. Lkw-Überholverbot nur eine kleine Maßnahme, ein Tempolimit wäre dagegen zwingend, sagt er. Wir haben heute viele weitere Aspekte besprochen, Baustellen, Verkehrsleitsysteme, Carsharing, aber bei so einem komplexen Thema wie Stau natürlich längst nicht alle. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem einige Anregungen mitnehmen und wenn Sie uns im Osterferienstau gehört haben, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durchkommen. Das war Geldmarktmeinung Stau in Deutschland. Mein Name Michael Wegmar.